Fulda Kultur, der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen. Das hier ist Fulda Kultur, der Podcast. Mein Name ist Shaggy Schwarz und dieser Podcast wird präsentiert vom Kulturzentrum Kreuz e.V. mit freundlicher Unterstützung der Stadt Fulda. Und wir sind heute bei Episode 50 angelangt. 50 Folgen Fulda Kultur, der Podcast. Das macht mich richtig stolz und deshalb wollte ich auch einen ganz besonderen Gast haben. Jemand, der mich auch geprägt hat, jemand, der auch dafür verantwortlich ist, wie ich auf der Bühne mittlerweile bin. Niemand Geringeres als der Theaterpädagoge Arnold Pfeiffer. Hallo, lieber Arnold.
Ja, hallo, Schicki.
Ja, freue mich, dass du dir die Zeit genommen hast. Freue mich wirklich sehr, dass du mein Gast bist bei Folge 50, lieber Arnold. Denn ich habe es ja schon gesagt, du hast ja mich ein bisschen geprägt. Ich habe sehr lange mit dir Theater gespielt und tust ja auch immer noch in Theater, bei Theater aller Art, kann man jetzt auch mal namentlich jetzt schon mal nennen. Also vielen, vielen Dank. Ich bin sehr gespannt, was du zu erzählen hast.
Ja, vielen Dank, dass du mich eingeladen hast. Ich freue mich auch sehr, jetzt hier sein zu dürfen.
Fangen wir ganz vorne an. Wo bist du geboren, lieber Arnold?
In einem einer Kleinstadt, Herdorf heißt sie, und liegt am Rande, am nordöstlichen Rande des Westerwaldes.
Du hast ja nicht direkt auch mit Theater dann angefangen. Du hast ja dann später, du hast ein Studium der Mathematik angefangen. Hast du damals aber schon auch Liebe zum Theater gehabt oder kam das erst später?
Nein, ich habe als Kind nie mit Theater zu tun gehabt, nie. Es gab einmal in unserem Ort eine Filmaufführung. Die waren ja damals noch immer nahe zum Theater, die alten Filme und so. Das ist das einzige Mal, wo ich gesehen habe, wie jemand anderes gespielt hat, also wo dieses Spiel eine Wirkung auf mich hatte. So, ansonsten kenne ich, wie gesagt, ich habe erst Theater im Studium kennengelernt, und zwar in meinem zweiten Studium, nicht im Mathestudium, sondern im Sozialpädagogikstudium. Da war ich schon Anfang 20. Da habe ich das zum allerersten Mal kennengelernt.
Da gab es Theater quasi an der Hochschule, an der Uni, wo du studiert hast.
Und genau.
Da hast du dann auch deine ersten Theatererfahrung.
Da gab es Workshops sozusagen und Theatererfahrung. Das hat mich damals auch sehr angefixt. Ich habe gemerkt, okay, ab da habe ich viel mehr im Studium gemacht.
Du hast dich intensiver dann auch damit beschäftigt, unter anderem auch mit Masktheater. Was genau ist das?
Es gab damals die Möglichkeit, oder Maskentheater zu machen. Also wir haben uns Masken gebaut, selbst gebaut. Und die dann sozusagen auf die Bühne gebracht, auf der Bühne solo oder zu zweit oder so etwas gespielt dazu. Und es ging damals um Selbsterfahrung. Es ging überhaupt nicht um Theater. Wir haben zwar diese Bühne gehabt und die Zuschauer waren auch die anderen Workshop-Teilnehmer. Und wir haben gespielt und es ging mir auch darum zu... Ich habe eine Maske gebaut und dann guckt, wer steckt eigentlich da drin. Mhm. Also was für ein Teil von mir ist das, was da raus will. Und das hat mich total fasziniert. Und das hat mich dann angefixt sozusagen. Ich habe das über Jahre hin, habe ich das immer wieder gemacht. Immer wieder Workshops gemacht, immer wieder neue Masken gebaut, immer wieder die Masken zum Leben erweckt in einer Bühnensituation. Das ist eigentlich das, wo ich zum Theater gekommen bin. Wie gesagt, ich habe einmal in einer Amateurtheateraufführung auch mal auf der Bühne gestanden mit öffentlichem Publikum. Aber das war nicht mein Ding. Ich habe einfach gemerkt, damals war das so nicht mein Ding, sondern mir ging es darum, einfach mit Hilfe von Theater, mit Maskentheater, einfach mich selbst kennenzulernen. Wer bin ich? Wie viele Facetten habe ich? Und das war unglaublich, was dabei rausgekommen ist. Also wie gesagt, weil es da tatsächlich mit der Zeit einfach ganz, ganz viele Facetten, die man dann so von sich entdeckt und man merkt irgendwie, oh, das bin ich auch. Ach, das bin ich auch. Oh, das kann ich auch. Und das hat mich fasziniert und deswegen bin ich dran geblieben.
Du hast aber trotzdem noch mal eine Ausbildung dann zum Mechaniker oder Metallfacharbeiter? Oder was ist das? Ist das ein Beruf oder wie fasst man das zusammen?
Ja, das also ist eine diffizile Geschichte. Also es ging eigentlich darum, ich habe im Mathestudium zum Beispiel habe ich gemerkt, dass Mathematik überhaupt nicht mein Ding ist, aber dass ich gerne Sozialpädagogik studieren will. Ich habe dieses Sozialpädagogikstudium fertig gemacht, habe dann gearbeitet, mehrere Jahre mit Abständen, mit Arbeitsloszeiten dazwischen. Ich habe aber dann gemerkt, dass das auch nicht ganz meins ist, weil dieses reine, ich helfe anderen Leuten, habe ich nur so gemerkt, das ist es nicht wirklich. Das ist ein Teil davon, ja, aber das ist es nicht, weil mir fehlt das eigene. Ich war schon immer auch ein handwerklich begabter Mensch. Und dann habe ich, wo ich dann nochmal arbeitslos war, habe ich einfach gemerkt, okay, ich mache eine Umschulung. Ja. Ich mache die zu Mechaniker, nicht weil ich Mechaniker werden will, sondern weil ich als Mechaniker unglaublich einfach einen Job bekomme. Mhm. Und weil du als Mechaniker sozusagen, da weiß ich, okay, ich mache was. Und wenn ich da weg bin von der Arbeit, tut die mich nicht weiter beschäftigen. Ich gehe abends nach Hause und denke nicht mehr an die Arbeit. Und wenn ich anfange, bin ich am zweiten Tag drin. Wenn ich als Sozialpädagoge anfange, brauche ich ein halbes Jahr, um reinzukommen. Ja. Da wusste ich, okay, für das, was ich, weil eigentlich habe ich das gesucht, was für mich stimmig ist. Mhm. Dafür brauchte ich sozusagen einfach die Möglichkeit, einfach auch Zeiten zu überleben. Dann, okay, als Mechaniker kann ich ganz leicht und locker alle Zeiten überleben, weil Mechaniker werden immer gebraucht. Ich habe eine Begabung dafür, das zu machen. Also werde ich Mechaniker, aber nicht um Mechaniker zu sein, sondern um sozusagen danach anfangen zu können, damit etwas zu finden, was für mich wirklich stimmig ist.
Und wo passt der Metallfacharbeiter da rein? Weil das steht ja auch auf deiner Vita.
Ja, ich weiß, aber das ist so, das war auch je. Ich bin mit 17 zum Beispiel mit der Schule fertig geworden. Mhm. Fachoberschule war mit Anfang 17 abgeschlossen. Und ich war im Prinzip ein Spätentwickler. Ich wusste mit 17 nicht, was ich will. Überhaupt nicht. Und mein Vater hat dann sozusagen, der hatte mich auch schon vorher, hat er mir einfach einen Job und der hat mir ein Praktikum besorgt in einem Metallfachbetrieb. Mhm. Und ich habe dann da die Fachoberschule gemacht. Mhm. Und ich war dann fertig. Und habe dann gedacht, jetzt bin ich Facharbeiter. Aber diese Erfahrungen in dem Praktikum waren so, dass ich wusste, da will ich nicht arbeiten. Ich wollte kein Ingenieurstudium machen, weil ich wusste, das ist nicht mein Ding. Hm. Weil diese Art und Weise, wie das da in diesem Betrieb zugeht, das hat mir überhaupt nicht, also rein menschlich hat das mir überhaupt nicht gefallen. Da habe ich gesagt, okay, ich mache dann Mathematik, weil ich sozusagen Mathematik, da habe ich nie Schwierigkeiten gehabt in der Schule. Ich habe gedacht, ich studiere dann einfach Mathematik.
Die Liebe zum Theater wurde auch in der Zeit dann immer größer und du hast dann ja neben dem Maskentheater, was du schon angesprochen hast, auch dann ja Tanz, Bewegung, Tanzimprovisation und all sowas kennengelernt, Kontaktimprovisation, und das hat dir auch noch eine ganze Menge gegeben und hat dich ja auch beeinflusst.
Wie gesagt, das war für mich in der Zeit wichtiger wie Theater selbst, weil, wie gesagt, Maskentheater, das lebt von der Bewegung, von der eigenen Bewegung, von der eigenen Beweglichkeit. Und dann habe ich auch parallel dazu immer noch in allen möglichen Tanztechniken einfach Ausbildung gemacht und nicht Ausbildung, aber Workshops gemacht. Ich hätte einmal sogar eine Ausbildung machen können. Mhm. Also ich hatte von der Tanzschule, die haben mich gefragt, ob ich nicht eine Ausbildung zum Bühnentänzer machen wollte. Hätte mich sehr gereizt, aber es gab sozusagen da eine Schwierigkeit mit dem Geld. Hm. Ich hätte mir das nicht finanzieren können. Ja, das und dann habe ich das gelassen. Aber wie gesagt, das hat mich immer schon immer fasziniert, Tanz. Da habe ich viel gemacht in meinen frühen Jahren.
Es gab dann aber auch noch andere Begegnungen, die dich dann, ja, zumindest dein Leben dann auch groß beeinflusst und auch ein bisschen gesteuert. Die Begegnung mit dem Wiener Masken- und Musiktheater. Erklär mal ganz kurz, was das ist und wie es da weiterging.
Ja, das war so, also, wie kommt man zu dem, was man liebt? Ich bin dazu gekommen, wie das Kind im Bade. Ich weiß, ich kenne diesen Ausdruck nicht so genau. Aber wie gesagt, ist so, ich habe damals dieses Maskentheater gemacht. Und es gab lange Workshops, und zwar einer war in Florenz, da ging es um Straßentheater in Florenz, und das zweite war auf einer allem in Österreich, wo wir auch zusammen mit Masken gearbeitet haben. Und ich hatte damals, weil ich gerade soeben meinen ersten Job gekriegt hatte als Mechaniker, ich war in der Probezeit und wusste, okay, ich kann jetzt keinen Urlaub beantragen. Mhm. Ich will diese Workshops auch mitmachen. Also habe ich gekündigt. Okay, Probenzeit darf man kündigen. Ich habe gekündigt. Als Mechaniker ist das ja so, du kriegst ja jederzeit Arbeit. Da wusste ich, es ist kein Risiko. Und dann bin ich sozusagen einfach zweimal 10 Tage sozusagen zu Workshops gefahren, nach Florenz und dann in die Berge. Und am Ende dieser Zeit in der Berge hat mich der Thomas gefragt, ob ich nicht bei seinem Theater mitspielen wollte.
Das war das Wiener Maskentheater.
Das war das Wiener Maskenmusiktheater. Ich hätte mir nie und nimmer gedacht, ich will irgendwo mitspielen. Und ich habe das erste Mal nur für mich gemacht. Und da war auf einmal dieses, oh, ich kann sogar in einem professionellen Theater mitspielen. Und dann habe ich nicht lange überlegt und habe gedacht, okay, ich lasse dieses Wiedereinstieg Mechanikergeschichte, ja, lasse ich einfach erstmal, schiebe ich nach hinten. Ich spiele mit denen, was ging direkt auch um Produktion, wie wir, also Kindertheaterproduktion, die wir gemacht haben, um Tournee durch Österreich und sowas. Und da habe ich gedacht, oh ja, das mache ich mit.
Wir sind jetzt Ende der 80er, da sind wir jetzt.
Wir sind, wir sind das 88.
Ja, das und du klar. Hast ja dann auch, ja, bis 2017 hast du dann auch bei dem Wiener Maskentheater, also warst du immer Teil davon, also hast du immer weitergemacht.
Ja, ja. Ja.
Und war das auch der Grund, warum du dann Anfang der 90er nach Schlüchtern in dem Fall gezogen bist?
Ja, das war der Grund, genau. Also wie gesagt, vorher war ich überall woanders und dann habe ich mich irgendwann entschieden, sozusagen einfach, hat damit zu tun, dass ich einfach, wie gesagt, ich habe mich als Mechaniker sozusagen finanziert in der Zeit, auch in der Zeit von, wo es anfing mit dem Theater. Und habe dann irgendwann gemerkt, also diese Arbeit, die macht mich unkreativ. Also die Arbeit, die hältst du vielleicht 3 oder 4 Wochen so durch, wo du das Gefühl hast, ah, du bist noch kreativ und dann versackst du, weil das keine kreative Arbeit ist, die du da machst. Und dann habe ich einfach gemerkt, irgendwann gab es diesen Punkt, entweder ich mache Theater oder ich mache Mechaniker. Mhm. Und dann war für mich ganz klar, okay, dann muss ich sozusagen springen, dann muss ich sozusagen mich selbstständig machen. Dann, okay, ich lasse das sein, mit dem abhängig beschäftigt sein, ich mache das nur noch selbstständig. Und dann gehörte das dazu, dass dann gehe ich in die Nähe vom Theater. Ich lebe dann auch da, wo das Theater ist. Ja, und weil dieses Theater sozusagen oder die Chefs vom Chefin vom Theater sozusagen einfach diese nach Schlüchtern gezogen, dann habe ich gedacht, okay, ich ziehe mit.
Und da hast du dann aber auch noch eine andere Weiter- und Ausbildung bei Richard, wie heißt er? Wie spricht man?
Nier Chim,
das ist ein kanadischer Schauspieler und Regisseur. Bei dem hast du auch dann noch eine Ausbildung gemacht.
Ja, weil ich gemerkt habe, das Wiener Maskenmusiktheater ist von Musikern gegründet. Was ich da vermisst habe, war für mich dieses Wissen um, was ist Theater, was ist die spezifische Kunstform von Theater. Die habe ich da nicht kennengelernt oder nicht kennenlernen können, weil es einfach, wir haben handwerklich gut gemachte Stücke gemacht, aber es ging für mich dann um die Frage, wie kann ich besser werden, wie kann ich weiterkommen bei dem Thema Theater, weil mich das interessiert hat. Da habe ich gemerkt, okay, ich muss eine eigene Fortbildung dann machen. Und dann habe ich bei dem Richard über mehrere Jahre immer wieder lange Wochen-Workshops gemacht und so. Und einfach da mit ihm, bei ihm zusammen das gelernt, was einfach Theater heißt. Also diese spezifische Umgang mit dem eigenen Körper, diesen Umgang mit der Stimme, dieses, was kann man noch machen mit Theater? Also auch regiemäßig, was gehört dazu? Also es geht um die Bausteine des Theaters kennenzulernen. Da habe ich, wie gesagt, lange mich beschäftigt und da wirklich von Richard ganz, ganz viel gelernt. So, wo ich nachher das Gefühl habe, ja, jetzt weiß ich, worüber ich rede.
In dieser Zeit hast du auch jemanden kennengelernt, über die wir hier auch schon oft gesprochen haben. Jemand, den auch die unsere Hörer jetzt schon kennen, also auch schon hier zu Gast war, Jessica Stukenberg.
Ja, das war die erste Verbindung zu Fulda. Ja. War das, weil, wie gesagt, Schlüchtern und Fulda ja immer so eine schwierige Beziehung war. Für mich als Außenstehender nicht, aber wie gesagt, für man hört in Schlüchtern wenig von Fulda. Aber ich habe dann sozusagen einfach Jessica kennengelernt und mit ihr zusammen auch ein Theaterstück mal entwickelt. Mhm. Ist nicht sehr erfolgreich gewesen, aber darum geht es ja gar nicht. Wir hatten zusammen gearbeitet und das war sehr schön. Also einfach für mich ein ganz wichtiges, um auch reinzukommen. Weil ich später ist das dann so etwas Wichtiges geworden für mich auch, wo ich merkte, dass ich nicht unbedingt, ich bin nicht der geborene Schauspieler.
Hm. In der Zeit kam dann jetzt, wir sind jetzt so Mitte der 90er, kam dann auch noch ein anderer Bereich hinzu, nicht nur das selber spielen, sondern auch dein Wissen und deine Erfahrung weiterzugeben. Mhm. Du hast dann als Theaterpädagoge angefangen zu arbeiten und hast dir gedacht, dass du deine Bühnenerfahrung auch an junge Menschen weitergeben magst. Und da ist unter anderem 95 auch die Wiegbert-Schule in Hünfeld ins Spiel gekommen.
Ja, und das ist über Jessica ins Spiel gekommen, weil Jessica wurde gefragt, ob sie die Theaterarbeit in der Wiegbert-Schule sozusagen übernehmen will. Sie hat aber schon genug. Sie hat gesagt, sie kann das nicht mehr. Und dann hat sie mich angerufen, gefragt, ob ich nicht in Hünfeld das mal machen wollte, dieses Theaterarbeit dort übernehmen. Und für mich ist es so, dass ich, das kann ich jetzt sagen aus dem Rückblick, also ich bin von meiner Person her bin ich Pädagoge. Ich merke einfach, also es macht mir unglaublich viel Spaß, mit Kindern und Jugendlichen zu arbeiten und denen was zu geben zu können. So, dann habe ich einfach gesagt, ja klar, ich versuch's. Ich probiere es aus. Wie ist das? Habe dann da angerufen, der Wiegbert-Schule und die ganzen Geschichten fertig gemacht. Habe gedacht, ich probiere das jetzt einfach mal aus, wie das ist, wenn ich mit Jugendlichen arbeite.
Und aus dem Mal mit Jugendlichen arbeiten bei der Wiegbert-Schule sind dann knapp 25 Jahre geworden, die du das dann noch gemacht hast.
Weil ich einfach gemerkt habe, das ist das, was mich glücklich macht. Ja. Also wenn ich sozusagen Projekte abschließe, wenn ich manchmal einfach das Gefühl habe, ja, da kann ich wirklich wichtige Dinge anstoßen, ja, in dieser Arbeit, mit dieser Arbeit. Gleichzeitig sozusagen kann ich da auch, oder ich habe da meine eigene Bühnenerfahrung auch immer wieder reflektieren können. Ja, einfach das, was mir wichtig ist dabei, ist sozusagen zu merken, diese ganz besondere Kommunikation, die da herrscht. Also wenn du auf der Bühne bist und du hast das Publikum, da gibt es sozusagen die Spieler auf der Bühne und es gibt das Publikum und da herrscht ich habe das noch nirgendwo anders kennengelernt, aber da gibt es etwas ganz Besonderes, was genau diese Kommunikation beinhaltet zwischen Bühne und Publikum. Und das konnte ich sozusagen weitergeben, konnte sozusagen genau um diese Dinge auch für mich weiterentwickeln, während ich das weitergegeben habe. Weil ich habe immer versucht, das zu verstehen, was ist da eigentlich. Also nicht nur das zu akzeptieren, dass es so ist, sondern versuchen, was sind eigentlich die Grundlagen von dieser seltsamen Kommunikation. Ich weiß nicht, ob man die kennt, wenn man das nicht kennt, sowas, ob man das überhaupt verstehen kann. Ja, für mich war das eine ganz, ganz wichtige Grundlage meiner gesamten Arbeit. Dann, okay, ich versuche das wirklich zu verstehen und auch zu gestalten.
Also. Und auch da hast du ja einen besonderen Ansatz gehabt. Also für dich war das ja nicht einfach nur Schultheater, sondern auch du hattest auch den Ansatz, dass es qualitativ hervorragendes Theater wird.
Und da es ging ja nie darum. Also das war meine allererste Geschichte da, den ich da auch mit den entsprechenden Vorsitzenden von dem Förderverein oder sowas auch besprochen habe. War so, ich bringe den Schülern, professionelles Theater nach. Es ging nie um Schultheater. Es ging immer darum, sagen, okay, ich habe eine professionelle Art, mit Theater umzugehen, mit Theater zu kennen. Oft, wie gesagt, ich habe vorher 5 Jahre oder 6 Jahre auf der Bühne gestanden, viele Tourneen gemacht und sowas. Also mit Kindertheater, mit Erwachsenentheater und sowas. Und diese Erfahrung einfach weiterzugeben, und zwar unter professionellen Bedingungen. Das war mir schon wichtig. Ich wollte da nie, da habe ich mich oft mit Lehrern auseinandersetzen müssen oder auseinandergesetzt, weil da immer hieß, ja, Schultheater ist sozusagen so limitiert. Für mich war das nie limitiert. Für mich ist Theater. Und Theater hat seine Möglichkeiten, egal ob ich das mit Schülern mache, mit Kindern mache oder mit Erwachsenen mache. Ja, Theater hat die Chance zu einer großen Freiheit. Und die musst du aber nutzen.
Ich habe ja etliche Produktionen auch dann gesehen, weil wir dann auch schon irgendwann längst im Kontakt waren, gerade in den letzten Jahren. Und für mich war das auch immer wirklich herausragend zu sehen, wie dann so junge Menschen einfach wirklich qualitativ hochwertiges Theater auch gespielt haben. Eine Aufführung, an die ich mich super gerne erinnere, ist zum Beispiel das Mord am Orient Express, was für mich eine zu dem Zeitpunkt der besten Aufführungen war, die ich je hier im Raum Fulda und Umgebung gesehen hatte. Ich war total erstaunt, wie hochwertig diese Aufführung war und das auch ja von Kindern, Jugendlichen und so aufgeführt worden ist. Also Hochachtung davor, lieber Arnold. Und auch einige Schauspieler sind da ja auch entstanden. Viele haben ihre Leidenschaft bei dir entdeckt und machen das mittlerweile hauptberuflich. Der Christian Stock war auch hier schon mal zu Gast zum Beispiel. Das ist einer von denen, aber das ist nur einer von vielen.
Ja, ja. Nee, wie gesagt, für mich ist es, das ist eine große Geschichte ist das einfach. Weil, wie gesagt, für mich, also einerseits, Mord im Orient Express, das war für mich, würde ich für mich sagen, das war eins meiner Meisterstücke. Da habe ich verstanden, wie das funktioniert mit die Kommunikation. Das habe ich mit den Schülern geteilt und die haben das unglaublich gut umgesetzt. Deswegen, wie gesagt, da bist du glücklicherweise nicht der Einzige, der mir das gesagt hat. Da gab es unglaublich viel Diskussionen darüber, dass ich das nicht hätte machen dürfen an der Schule. Und so, das hat damit zu tun, dass letztlich, glaube ich, dass ich da aufgehört habe an der Schule. Das kommt ja später. Aber wie gesagt, so, und das ist diese, also die Qualität von der Beziehung zwischen Publikum und Bühne, die war da sehr hoch. Und die Schüler, die waren alle sehr bereit dazu und haben das unglaublich gut getragen. Die zweite Geschichte ist, dass ich natürlich arbeite seit über 25 Jahren arbeite ich mit Schülern, mit Kindern, auch mit kleinen Grundschule, auch mit Jugendlichen und so. Und das ist meine generelle durchgehende Erfahrung, dass sie das können, wenn man denen das zutraut und denen die entsprechende Hilfestellung gibt. Ich habe noch keine anderen Erfahrungen gemacht. Also diese Geschichte, dass Kinder scheitern, wie gesagt, das darf ja auch schon mal sein. Finde ich, haben die Kinder jedes Recht dazu, sozusagen auch mal zu scheitern. Aber ich habe das unglaublich selten erlebt. Weil was ich immer wieder erlebe, ist einfach, welche Ernsthaftigkeit dahinter steckt. Und wie die sich da reinhauen in die Dinge und die wissen, worum es geht. So, das ist so, das ist ja auch das, warum ich das so gerne mache. Weil es einfach, weil ich denen Erfahrungen geben kann, die im Allgemeinen wird denen das nicht zugetraut. Und ich habe alle Aufführungen, die ich gemacht habe, waren immer so, dass ich das gesehen habe. Ich bin keiner, also wenn ich eine Aufführung sehe, dann gucke ich professionell. Ich bin keiner, der sozusagen dann anfängt und weil ich den gut finde, die anders zu sehen. Und ja, das ist so, gibt's auch in dem Bereich Leute, die das machen. Mache ich nicht. Aber ich sehe, was die können. So, und das, wie gesagt, das, da war sowas wie die Mord im Orient Express so ein für mich auch ein absolutes Highlight, weil ich da ganz viel von meiner Erfahrung mitgenommen habe und die Kinder und Jugendlichen haben es getragen dann und die haben daraus was gemacht, was ich auch Das werde ich bis zu meinem Lebensende einfach im Herzen führen. Ja? Wie gesagt, dummerweise haben die meisten, die da im Publikum sind, das nicht gemerkt. Die waren sozusagen, aber die haben reagiert. Das war ja diese Geschichte. Es war einfach so, dass ich wollte mal wissen, wie ist denn das? Was kannst du als Theatermensch machen, damit die Leute reagieren? Das haben wir zusammen sozusagen unglaublich gut hingekriegt. Also ich habe noch nie ein Stück gesehen, wo die Leute nachher so stark reagiert haben wie da. Die meisten aber mit dem, wie das hier immer so ist, war, der da auf der Bühne ist schuld.
Ja, das war auf jeden Fall was Besonderes, eine besondere Erfahrung, dieses Stück. Aber wie gesagt, generell, da habe ich ja etliche Stücke gesehen. Meine Lebensgefährtin hat ja auch lange bei dir Theater in der Schule gespielt, später auch bei Theater Lata, kommen wir auch gleich nochmal zu sprechen. Und da habe ich auch ältere Stücke nochmal dann später auf Video gesehen. Selbst da, Video als Theater auf Video ist ja schon schwierig, aber selbst da kam doch immer noch was Besonderes rüber. Und das fand ich nicht, das schätze ich sehr an deiner Arbeit dann auf jeden Fall auch. Egal, wie es dann am Ende ausging, darüber wollen wir heute auch gar nicht sprechen. Du hast sehr viele Menschen auch in dieser Zeit geprägt, junge Menschen, die einfach die Liebe zur Bühne gefunden haben, und davon kannst du, glaube ich, zehren. Du wirst viele Menschen, die total glücklich sind, dass sie dich im Leben kennengelernt haben. Das kann man, glaube ich, so ohne Zweifel sagen.
Ich glaube, eines der Grundgeschichten für mich ist dabei, dass ich immer auf einer Ebene arbeite mit allen, mit denen ich arbeite, egal ob das 7-jährige Kinder sind oder 16-jährige Jugendliche oder Erwachsenen, ich versuche immer auf einer Ebene zu arbeiten. Ich habe als Regisseur in dem Fall, habe ich das Außenauge. Das ist sehr wichtig, dass ein Außenauge da ist, was sozusagen alles begutachtet. Ich weiß es aber nicht besser wie die auf der Bühne sind, weil die müssen das machen. Und wenn die das machen, wie sie es machen, ist es gut oder ist es schlecht, aber ich kann das nicht. Ich bin kein Regisseur, der sozusagen irgendwie bestimmt. Ja. Du gehst jetzt von da nach da. Das interessiert mich nicht. Mich interessiert, dass die Leute, die auf der Bühne sind, verstehen, was sie machen und das auch gestalten von sich aus. Ich bin da nicht jemand, der das vorgeben will.
Lass uns noch ein paar andere Projekte besprechen, die du hattest. Und da werden wir jetzt auch ein bisschen springen. Wir bleiben jetzt nicht ganz chronologisch, weil die auch teilweise parallel liefen. Mhm. Das Werkstatttheater Schlüchtern, das ist 96, fing das an. Was genau war das?
Das war ein freies Theater, Jugendtheater in Schlüchtern, wo ich über die Zeitraum von 8 bis 10 Jahren oder sowas, habe ich dafür sogar eine Finanzierung bekommen von der Stadt. Da habe ich sozusagen im Auftrag der Stadt mit Jugendlichen ein freies Theater gemacht. Und da ist einfach das absolute Highlight, was ich da mit den Jugendlichen erlebt habe, ist, wir haben ein Stück gemacht über die Juden im Nationalsozialismus, den Schlüchtener Juden, wie ist es denen gegangen? Und die haben sozusagen Recherche gemacht, die Jugendlichen, wir haben daraus ein Theaterstück gemacht. Und das ganz Besondere war, es gab ein Jubiläum der dortigen Synagoge. Und zu diesem, also 100-jähriges Jubiläum der Synagoge, und zu diesem Anlass hat die Stadt alle ehemaligen Juden, die als Kinder in Schlüchtern groß geworden sind, hat die eingeladen. Hm. Und die Jugendlichen haben vor denen gespielt. Die haben sozusagen, der Saal war voll mit Leuten, und da waren ganz viele, die waren damals in dem Zeitalter der Nationalsozialisten so alt, wie die Spielenden da waren, wo sie das gespielt haben. Und dann das zu sehen, was da abgegangen ist, das war unglaublich gut. Klar, es war auch ein total Zitter-Zitter und so. Man wusste ja nicht, wie reagieren die, kriegen die das. Ist das, was die Jugendlichen sozusagen oder wir gemeinsam recherchiert haben, etwa mit der Lebensrealität der Leute, kommt das zusammen oder sowas? Und das Besondere war daran einfach, die waren, ich glaube, die haben noch nie so viel Zuspruch bekommen, die Jugendlichen, weil einfach die Jüdinnen und Juden sozusagen, die da waren, die haben gesagt, das wäre so, da waren auch zwei, die mussten rausgehen, weil die das so überwältigt hat, zu sehen, was damals so nochmal war. Mhm. Das war aber nicht schlimm. Sie sagten, das ist wunderbar, dass ihr das uns nochmal gezeigt habt. Daraus sind zum Teil Freundschaften entstanden, die heute noch halten.
Ja. Das ist, was für eine tolle Resonanz dann auch, gell? Was man dann auch so mitnimmt fürs Leben. Deutsch-Polnische Theaterwerkstatt 2004 kam noch hinzu. Was war das für ein Projekt?
Da gab es, also Schlüchtern hat eine Partnerstadt in Polen, Jarocin. 2004 hat die das wahrscheinlich, hat sich das installiert. Mhm. Und es gibt, in Jarocin gab es eine Theatergruppe auch. Und dann gab es von einer der ersten Schichten waren, dass wir einfach Kontakt miteinander aufgenommen haben. Und haben dann die Idee gehabt, wie wäre es, wenn am Anfang ging es darum, dass wir nach Polen kommen. Mhm. Warum kommt ihr nicht hin? Wir machen zusammen ein Theaterstück. Ja, und dann so fing das dann an. Das war dann 2004 sind dann die Jugendlichen, die wollten, von Schlüchtern dahin gefahren. Wir haben zusammen 10 Tage Zeit gehabt und dann, okay, am Ende dieser 10 Tage machen wir zusammen ein Theaterstück. Mhm. Das war sogar mit einem sehr berühmten polnischen Regisseur, der zu diesem Anlass sogar dahin gekommen ist, mit einem Schauspieler. Und dann haben wir da uns einem Thema aus der deutsch-polnischen Geschichte angenommen. Haben daraus ein Theaterstück gemacht, was am Ende aufgeführt wurde. Und so, und das ist dann sozusagen etabliert worden. Dann haben wir gesagt, oh, das ist wunderschön gewesen. Wir machen das jetzt, versuchen das jetzt jedes Jahr zu machen, wenn es geht, hin und her. Ja, also dann ist daraus so eine Geschichte geworden, wo manchmal in Polen, mehr in Polen wie in Deutschland und manchmal in Schlüchtern oder in der Umgebung von Schlüchtern, haben wir zusammengekommen sind. Haben immer gesagt, okay, 10 Tage arbeiten wir, am Ende gibt es die Aufführung. Und wir haben alle möglichen Themen zusammen bearbeitet aus dieser deutsch-polnischen Geschichte. War eine sehr, sehr schöne Zeit. Also sehr wichtig, aber wie gesagt, es ging am Ende 2013, war der letzte Workshop, danach ist die polnische Theatergruppe aufgelöst worden.
Okay.
Weil die hatten keine Leitung mehr. Hm. Und die Leitung, die danach kam, die hat gesagt, es traut sie sich nicht zu. Also es war dann, da kam ein Amateur danach, der vorher, das war ein Professioneller auch, der die Leitung gemacht hat. Und mit dem zusammen habe ich das gemacht. Das war wunderbar.
So, Du hast auch alles in der Zeit, das ist ja alles parallel, du hast auch mehrere Theater-AGs an Schulen noch gehabt. Eine Theater-AG an der Mittelpunktschule Sterbfritz unter anderem und auch eine Theater-AG an der Hans-Elm-Schule in Alten-Kronau, die du auch über mehrere Jahre teilweise begleitet hast. Aber lass uns jetzt mal über eine Gruppe, die man in Fulda ja auch namentlich auch kennt, sprechen. Die wurde 98 gegründet, die Gruppe wurde vorher schon gegründet.
Die wird schon 98
dazugekommen. Ich bin dazugekommen. Ich spreche von Theater aller Art, da habe ich auch lange mitgespielt. Mhm. Und darüber kennen wir uns ja final dann auch. Mhm. Wie kam es dazu, wie bist du in diese bestehende Gruppe reingekommen?
Eigentlich war das relativ einfach, weil auch an der Wiegbert-Schule hat ja vorher die Christine van Endert geleitet, die Theatergruppe. Und die musste aus gesundheitlichen Gründen aufhören und ist dann sozusagen nach Paris gezogen. Und dann war klar, da war nicht nur die Sache in der Wiegbert-Schule in Hünfeld vakant, sondern auch Theater aller Art. Und die haben mich gefragt. Und da habe ich gesagt, ja. Beziehungsweise Christine hat mich erst mal gefragt, weil es gab dieses Stück Scheiterhaufen, was früher in der Ursprungsfassung hatte, das sozusagen einen historischen Teil und einen modernen Teil. Und bei dem modernen Teil hat Christine selbst mitgespielt. Und sie hat gesagt, ich würde da gerne mitspielen. Kannst du nicht diesen Teil einfach dann außen sein? Dass sie sozusagen einfach, wie gesagt, ich weiß das auch. Viele im Theater wissen, dass das einfach dieses Außenauge ist notwendig. Weil du kannst es nicht, wenn du selbst sozusagen, während du spielst, sozusagen dich selbst beobachtest, wird es kein gutes Theater. Weil es funktioniert nur, indem du diese Funktionen trennst. Und dann war ich sozusagen am Anfang das Außenauge für Christine in diesem Stück. Und danach hat mich die Gruppe gefragt, ob ich nicht dann die Regie übernehmen will. Da dafür. Und ich habe gesagt, ja klar, mache ich gerne. Und so bin ich dann auch nach Fulda gekommen.
Ja, also bist du auch
also richtig nach Fulda.
Ja, so bist du quasi auch geblieben, weil die Gruppe gibt es ja heute auch immer noch, trotz auch ja. Corona. Und die Scheiterhaufen hast du angesprochen, da gab es ja einige auch Neuinterpretationen, Neuaufführungen, auch jetzt zum Stadtjubiläum im Schlosstheater ist das ja erneut nochmal aufgeführt worden. Also das Stück ist ein Stück, was die Gruppe auch lange begleitet hat. Aber es waren viele etliche Stücke. Meine Lebensgefährtin hat auch mitgespielt. Du hast auch viele Schüler aus der Wigbert-Schule noch.
Das sind viele Ehemalige,
die da mitspielen. Musstest wahrscheinlich nicht überreden. Die sind wahrscheinlich glücklich, dass sie noch weiter mit dir zusammenarbeiten durften. Gibt es da einige Geschichten, einige Stücke, die dir besonders gut in Erinnerung geblieben sind?
Ich meine, das Besondere am Theater aller Art ist für mich schon immer der Name gewesen.
Ja.
Dass der Name Programm wird, dass es sozusagen immer wieder auch unterschiedliche Dinge gab. Also wir haben viel, wir haben Tschechow zum Beispiel, haben wir gespielt in Kirschgarten, ein Stück, ein Theaterstück, was ich sehr liebe. Ich finde es ein unglaublich gutes Stück. Noch immer, obwohl es so uralt ist schon. Aber das haben wir gemacht. Wir haben viel Tschechow gespielt. Klar, die Loriot-Sachen haben wir auch Spaß gemacht. Nee, im Prinzip sind da sehr viele Stücke, die besonders sind, aber für mich ist das ja auch eine Entwicklung. Von daher ist es natürlich so etwas, wo am Ende der Entwicklung für mich erst einmal die Kneipenoper steht. Ja,
da kommen wir gleich auf jeden Fall drauf zu sprechen. Da müssen wir auf jeden Fall.
Ist natürlich sozusagen, weil es auch meine, weil ich ja mit meiner Entwicklung gehe, ist natürlich im Moment mein absolutes Lieblingsstück, was man nicht spielen darf.
Meins übrigens auch, deswegen reden wir gleich nochmal drüber. Das sind ja auch, seit ich da bin, ich bin 2010 dann auch dazu, 2010 natürlich dazugekommen. Und auch da allein in der Zeit haben wir so viele unterschiedliche Dinge gespielt, auch mit Sachen mit Tanz, Sachen mit auch Gesang und aber auch klassische Sachen, Sachen, die mehr in Interaktion mit dem Publikum standen. Also wirklich so komplett unterschiedliche Dinge von Tschechow über die Scheibenwelt. Terry Pratchett haben wir adaptiert auch zum Beispiel, was auch total spannend war. Also richtig viele verschiedene Sachen, die wir da gemacht haben. Das war schon total spannend. Und das Letzte, und ich habe da eine ganze Menge gelernt, also spätestens da bei dir habe ich dann auch irgendwann den Ansatz gemerkt, selbst für mich, ich mag das nicht auf Amateurbasis weiter irgendwie machen, sondern ich muss mich auch selber weiterentwickeln und habe mich ja mittlerweile auch professionalisiert und sowas. Mhm. Das ist dank dir auch auf jeden Fall. Und ich glaube, finale Entscheidung ist wirklich richtig anzupacken bei mir war auch dann tatsächlich die Kneipenoper, die du gerade angesprochen hast. Das ist ja quasi eine Adaption eines bekannten Stückes, das man auch als Oper kennt. Wir dürfen es, glaube ich, hier im Podcast können wir es sagen.
Ja, klar.
Adaption der Drei-Groschen-Oper.
Aber es ist ja sehr anders
von Brecht. Es ist ziemlich anders geworden, weil wir auch, und das kannst du ja jetzt sagen, einen ganz anderen Ansatz gewählt haben.
Nee, weil für mich war, ich habe die Drei-Groschen-Oper, ich liebe das Stück auch.
Ja.
Ich habe das oft, ganz oft, vielleicht ist das Stück, was ich am meisten an professionellen Theatern gesehen habe, in Köln, in Frankfurt und so überall gesehen habe. Und ich habe immer gedacht, das gehört nicht auf die Bühne. Das ist ein wunderbares Stück, aber es gehört nicht auf die Bühne. Und da kam dann irgendwann die Idee, wir machen eine Kneipe, wo die Zuschauer in der Hauptsache Kneipengänger werden.
Ja.
Und die haben die Möglichkeit, das in diesem Raum zu erleben. Aber es gibt eigentlich nur die Kneipe. Und in dieser Kneipe läuft genau das, weil das eine alte Kneipe ist. Ich weiß nicht, die gibt es nicht mehr so viele. Heutzutage werden die ganz viel, die sind anders. Also es ist wie so eine alte Dorfkneipe. Da kommen die Leute rein oder eine Spelunke, eine Hafenspelunke irgendwo. Wo man sagt, da kommen die Leute rein, weil das ein Teil ihres Wohnzimmers ist. Ja, und genau in dieser Art wollte ich das haben. Und wie gesagt, da habt ihr oder Theater aller Art auch wunderbar mitgemacht. Und das für mich war das immer so, ich will einen Erlebnisraum schaffen, in dem die Menschen, die da hinkommen, die wissen eigentlich, dass sie Geld bezahlt haben dafür, aber das sollen sie, wenn es geht, vergessen, weil das Erlebnis selbst, was da ist, also dass sie, weiß ich, ihr Getränk bekommen, dass die Schauspielerinnen zum Teil, die sind Bedienung, Die haben einen ganz realen Job, den sie machen und den sie auch machen müssen. Die können nicht so sagen, ah, heute habe ich keine Lust, ich spiele mal besser irgendwie, ich werde eine Diva. Nein, die müssen Bedienung sein, die müssen die Getränke bringen, und zwar die richtigen Getränke zu den richtigen Leuten, und die müssen abkassieren. Und so, und das bringt sozusagen die Zuschauer auf eine andere Ebene, weil die sozusagen die klassische Geschichte, dass du sozusagen im Zuschauerraum sitzt und dann auf die Bühne siehst und eigentlich weißt, die spielen jetzt für dich da oben. Mhm. Aber eigentlich ist das alles fake. Das wird ein bisschen aufgeweicht dadurch, dass du sozusagen einfach diese realen Rollen, die wir alle kennen, die Bedienung in der Kneipe, die kennen wir alle. Wir reagieren auf unsere Art darauf, weil wir auf die Realität reagieren. Und genau das wollte ich sozusagen einfach ein bisschen vermischen, sodass die Leute sich nicht mehr ganz sicher sein können, ist das hier Theater oder sitze ich in der Kneipe? Und ich fand einfach, das ist unglaublich gut, hat unglaublich gut geklappt. Und auch diese Geschichte, dass wir das mit der Kneipenoper, mit der Dreigroschenoper, ist eine Inhaltlichkeit verbunden. Ja? Es geht da eben um die Leute auf der anderen Seite der sozialen Leiter. Ja? Oft. Und das ist unglaublich gut rübergekommen. Also ist mir noch in keiner einzigen Theateraufführung, die ich woanders erlebt habe, hatte ich das Gefühl, dass genau diese Inhaltlichkeit so gut rüberkommt.
Gerade auch so als Spieler. Ich durfte ja Mackie Messer endlich spielen, meine Rolle, die ich schon immer mal spielen wollte. Mhm. Ich habe ja lange gekämpft darum, dass wir dieses Stück auch irgendwie spielen, aber dass es sich dann so entwickelt, wirklich sowas Besonderes auch für mich im Leben wird, hätte ich damals auch nicht gedacht. Aber so, wie es sich dann entwickelt hat, Hochachtung, also das war wirklich was Besonderes. Allein die Zuschauer zu sehen, wie sie am Anfang noch nicht genau wissen, was geht hier eigentlich ab, und wie sie dann immer mitgehen und dann allerspätestens, wenn wir dann anfangen, hier John war da runter und Jim war da bei den Kanonensong zu singen und dann alle mitsingen auch. Das war eine ganz, ganz besondere Erfahrung im Leben. Für alle, die mitgespielt haben, aber auch, glaube ich, für die Gäste, die da waren. Also das kann man, glaube ich, ohne Zweifel auch sagen.
Kann man sagen.
Theaterart machst du ja auch noch weiter, die gibt es ja auch noch weiter. Corona hat uns da eine Pause gebracht.
Ja. Aber wie gesagt, zu dem Thema Kneipenoper würde ich sagen, das hat auch dank deiner Bemühungen oder sowas, es hat ja fast 10 Jahre gedauert, bis wir das gespielt haben. Diese Idee ist ja schon uralt.
Ich habe immer
die war 2010, also die war da schon da. Und dann kam irgendwann, und die anderen, wie gesagt, haben alle immer, na, das wollen wir so nicht und so, die waren immer sehr skeptisch und haben dann eher gesagt nein, und dann wurde das wieder ein paar Jahre liegen lassen. Und dann auf einmal kam diese Sache, dass auf irgendwie der Wunsch da bei den anderen war, sich auch einzulassen darauf. Ja. Weil das war für alle Spieler war es eine große Herausforderung, einfach den gesicherten Raum der Bühne zu verlassen. Dann, okay, du spielst zwischen den Leuten. Manchmal setzt du dich auf jemanden, auf seinen Schoß. Du spielst mit denen und die reagieren. Und du musst damit reden. Das ist so natürlich traditionellerweise macht das Angst Zuschauer, also Spielern, weil die wollen auch, oder gerade Amateurspieler oft, wollen die einfach ihren festen Rahmen, in dem sie sicher sind.
Vielleicht waren wir auch einfach hartnäckig genug, wir zwei, und dass wir es am Ende dann doch auch spielen durften. Ich habe es gerade schon mal ganz kurz gesagt, Corona kam ja auch dann dazwischen, sonst würde das Stück wahrscheinlich auch immer noch laufen, weil wir auch gerade dadurch, dass wir in der Kneipe spielen, ja gar nicht so viele Zuschauer haben können. Immer so zwischen 30 und 40 Zuschauern waren pro Aufführung nur erlaubt, und aktuell geht's gar nicht. Also weil es da ja auch um Nähe geht in dem Stück, Nähe zwischen den Spielern, Nähe zwischen den Spielern und dem Publikum, und das funktioniert ja leider nicht. Aber wir hoffen sehr, dass wir das nach Corona doch weiterspielen können, oder? Das siehst du wahrscheinlich genauso.
Ja, klar. Also ich fände das unglaublich schade, wenn das abgesetzt werden würde, weil es einfach für mich eines der schönsten Stücke oder besten Stücke, was ich jemals inszeniert habe. Aber es ist klar, wie gesagt, dadurch, dass auch diese unverschämte, überraschende Nähe zwischen Schauspieler und Kneipengänger sozusagen da ist, geht das nur dann, wenn da sämtliche Abstandsregelungen gefallen sind und auch die Leute müssen wieder Lust dran haben an der Begegnung, an der direkten Begegnung. Und im Moment ist es natürlich auch gesellschaftlich so, dass wir uns so schon dran gewöhnt haben, an diesen Abstand, dass es eine Zeit braucht, glaube ich, um das wieder aufzulösen. Ich glaube, das geht nicht holte die Polder, wenn es dann so ist, sondern wir brauchen einfach eine Zeit dazu, weil wir zu sehr gewohnt sind daran jetzt, die 1,50 gucken, dass wir immer, also das einfache Umarmen, wie das früher völlig normal war, macht ja keiner mehr. Eben. Oder wenn, dann vergewissert man sich vorher, ob das für alle beide in Ordnung ist.
Hm. Ja. Ja, das ist auf jeden Fall so.
Und das sind ja Sachen, die wir, das ist eine Grundlage von dem, von der Kneipenoper.
Das funktioniert nur, wenn Corona vorbei ist und alle auch sich wieder sicher fühlen. Genau. Aber ich hoffe sehr, und ich hoffe, das hoffen wir ja, glaube ich, alle, dass die Kneipenoper irgendwann fortgesetzt wird.
Das hoffe ich, wirklich. Ja, ja.
Es gibt noch zahlreiche Projekte, die wir jetzt nicht ansprechen konnten auf Zeitmangel, verschiedene pädagogische Projekte hier auch mit Künstlern aus der Region. Aber eine Sache ist natürlich auch noch ganz wichtig, die dich ja auch ausmacht. Das ist Kulturwerk Bergwinkel. Erzähl mal was dazu und was das genau ist.
Also im Prinzip ist das erstmal ein Zusammenschluss von verschiedenen Künstlern in Schlüchtern. Also wir haben uns nach langen Vorgeplänkeln oder so, das haben wir uns 2010 zusammengesetzt. In der Hauptsache, weil das Kulturprogramm von Schlüchtern einfach nicht gut war. Die da Künstler sind, sind auch in Städten mal sozialisiert worden. Mhm. Wir sind sozusagen, haben alle da gelebt. Ich als Theatermensch, man hat sehr viele Inspirationen aus der Stadt, weil die Stadt natürlich eine andere Art Kultur macht. Und das braucht man manchmal auch im Land. Und das ist so etwas, wo wir einfach zusammengekommen sind und haben gesagt, wir wollen eigentlich, dass wir für städtische Kulturen nicht immer nur in die Städte fahren müssen. Und wir versuchen einfach, das mal hier aufs Land zu bekommen und machen dann, ich meine, weil wir ja alle, wir leben mehr oder weniger von der Kunst und sowas, haben natürlich noch viel anderes zu tun, so dass wir dann gesagt haben, okay, wir machen einmal im Jahr, das ist jetzt immer im November gewesen, machen wir eine sogenannte Kulturwerkwoche, wo wir einfach die Künstler einladen, die wir gerne in Schlüchtern sehen würden. Und haben das jetzt schon 10 Jahre lang immer wieder gemacht. Und das ist einfach, was das Besondere ist einfach daran, weil es in so einer kleinen Stadt so ist, dass da sind die bildenden Künstler, da sind die Musiker, da sind die Tänzer, die Schauspieler, sodass die kommen alle zusammen. Ja, also wir haben da immer viele Crossover-Projekte, weil es einfach jeder seine Kunstrichtung macht und aus dieser heraus auch Gäste einlädt. Das ist einfach was sehr Schönes. Also
und wird dieses Jahr, plant ihr schon dieses Jahr im November?
Wir planen 2021? Mal wieder. Wie gesagt, das ist ja im Moment so, weil als Veranstalter planst du und du weißt nicht, ob es stattfindet.
Wem sagst du das?
Genau. Das ist, wir machen das nicht anders. Wie gesagt, wir würden gerne, was wir auch immer wieder machen, ist Natur. Wie gesagt, Kunst in der Natur gibt es so eine Reihe, die wir in einem Ortsteil von Schlüchtern machen. Also wo es eine sehr, sehr schöne Natur ist und wo wir dann Kunstwerke, oder ich bin da nicht beteiligt, weil ich bin kein bildender Künstler, aber wo bildende Künstler einfach in der Natur arbeiten. Und dann anschließend gibt es eine Matinee, wo dann rumgeführt wird und sowas. Und diese ganzen Sachen stehen 2 Monate in der Landschaft und können jederzeit besichtigt werden oder besucht werden. So, das ist auch etwas, was wir dieses Jahr wieder machen wollen. Aber das ist alles, wie gesagt, wir planen, ob das letztlich stattfinden wird, kann niemand garantieren. Weil dafür ist die ganze Situation noch zu unsicher.
Das ist eben, das kann man alles noch nicht sagen. Das ist halt das Schwierige an unserem Job und das auch das, womit halt Künstler, Kulturschaffende im Moment einfach lernen müssen, umzugehen. Es geht halt einfach nicht anders.
Auf der anderen Seite haben wir Künstler natürlich, wir haben natürlich den Vorteil für uns, ist das Normalität.
Ja.
Ne? Dass Künstler immer mit den Unwägbarkeiten des Lebens zurechtkommen müssen. Das war schon immer so. In allen Zeiten war das immer so, dass Künstler fast nie zu, also wie gesagt, die Leute denken manchmal an Künstler immer an die Stars der Bewegung oder sowas. Ne? Aber Künstler, ich kenne das ja und auch meine Kollegen und sowas, weiß ich immer, das war schon immer so, dass wir nie aus dem Vollen schöpfen konnten, sondern immer geguckt haben, ja, wie kommen wir damit zurecht, wie kommen wir damit zurecht, wie kommen wir damit zurecht. Von daher ist das jetzt eine schwierige Situation mit Corona und so. Aber uns geht es, glaube ich, besser wie Gastwirten oder anderen, die müssen vielleicht auch mit Unwägbarkeiten leben, aber es gibt ja, oder Geschäfte, die sozusagen einfach gewohnt sind, über die Jahre sozusagen immer ihren, dass es immer weitergeht und weitergeht und weitergeht. Das sind Künstler eigentlich fast nie.
Ja, das stimmt auf der einen Seite, aber klar geht es natürlich auch den Künstlern und Kulturschaffenden in vielerlei Hinsicht, auch vielen auch nicht so gut und viele haben da natürlich enorme Probleme, das irgendwie zu schaffen.
Natürlich, ja. Ich wollte nur sagen, also die haben von ihrer Grundgeschichte her, haben es Künstler, weil die das eigentlich kennen, ist das nichts völlig nichts Unbekanntes. Ja. Für andere Leute mag das unbekannt sein.
Du bist ja auch ein Lebenskünstler generell, also von daher.
Als Künstler immer. Ja, du musst, weil wie gesagt, diese Geschichte, dass du mal eine Zeit lang hast, wo du wenig Geld hast, ist völlig normal. Ich kenne immer wieder solche Zeiten. Ja, auch mal andere Zeiten, aber wie gesagt, das ist so, ich würde das, sage ich auch allen Schülern, die danach fragen und sagen, ich würde gerne Schauspieler werden oder sowas. Das Erste, was ich denen sage, könnt ihr damit umgehen, mit dass ihr nicht jeden Monat euer Geld bekommt, sondern dass es mal sein kann, dass ihr wenig habt oder auch gar nichts habt oder sowas. Ja? Was macht ihr dann? Und so, wenn man die Frage beantworten kann, das macht mir nichts aus. Dann bist du dafür prädestiniert, kannst du was machen. Ob das letztlich das Richtige ist für dich, weiß man natürlich auch nicht. Aber wenn jemand sagt, er kann mit dieser Unsicherheit nicht leben, rate ich dringend davon ab, Künstler zu werden. Weil einfach da, ich kenne da einige, die sozusagen da ihre Künstlergeschichte abgebrochen haben, weil sie damit nicht zurechtkommen. Mit diesem. Und die ich kenne, die sozusagen arbeiten, die sozusagen damit zurechtkommen, sind alles Leute, die sozusagen auch noch andere Dinge machen, um Geld zu verdienen.
Hast du es irgendwann im Leben, und das ist meine Abschlussfrage heute, bereut, Künstler geworden zu sein?
Nie, weil es einfach, für mich war das, ich hatte diesen Antrieb gehabt, ich will etwas machen, was für mich stimmig ist in meinem Leben. Ich wollte nie Künstler werden. Ich habe irgendwann, da war ich aber auch schon ein paar Jahre, glaube ich, in Hünfeld zugange, habe ich gemerkt, eigentlich bin ich Künstler. Und je älter ich werde, desto mehr ringe ich mich dazu durch, zu mir selbst zu sagen, ja, ich bin Künstler. Für mich war das nie, also deswegen war das, habe ich keinen Werdegang wie andere, weil Künstler war, das ist etwas, was in meiner Familie nie in irgendeiner Weise irgendeine Rolle gespielt hat. Also ich kenne das von zu Hause überhaupt nicht. Das ist sowas, dass so Leute überhaupt eine Rolle spielen, Künstler, kenne ich nicht mehr. Für mich war das so, ich habe einfach das gesucht, was für mich stimmig ist. Und das war im Prinzip die Theaterkunst und die Pädagogik damit, also das weiterzugeben. Und während ich das weitergeben habe, habe ich gemerkt, eigentlich geht es mir um eine Aussage zu treffen. Also das, was Künstler ausmacht, ist ja, dass sie was zu sagen haben, dass sie etwas sagen wollen, dass das raus muss und sowas. Ja? Dann habe ich das gemerkt, okay, das geht mir auch so. Dann habe ich gemerkt, ich bin wahrscheinlich Künstler.
Mir hat der Künstler, und ich würde dich als Künstler definitiv bezeichnen, das war schon immer mein Gedanke, wenn ich dich kennengelernt habe und auch schon immer, mir hat der Künstler Arnold Pfeiffer eine ganze Menge gesagt, eine ganze Menge beigebracht, nicht nur heute gesagt, sondern auch ja, in meinen letzten 10, 12, 13 Jahren, denen wir uns jetzt schon kennen, mich sehr geprägt. Und deswegen war es mir auch total wichtig, dass du mein Gast bist bei der Jubiläumsausgabe von Fulda Kultur, dem Podcast. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, lieber Arnold. Das freut mich sehr.
Vielen Dank, dass ich eingeladen wurde. Es hat mich sehr gefreut, dieses Gespräch hier.
Jeder Gast bei Fulda Kultur, dem Podcast, darf sich einen Song aussuchen für die Musikplayliste bei Spotify, die wir jetzt auch in den nächsten Tagen nochmal öffentlich bewerben werden, weil jetzt Folge 50, das heißt, wir haben über 50 Songs dabei. Hört da mal alle rein, sehr vielseitig. Und du hast ja auch einen Song ausgesucht und alle, die dich kennen, alle, die schon mal mit dir Theater gespielt haben oder auch denen du Theater beigebracht hast oder wo du Regie geführt hast, würden jetzt wahrscheinlich denken, es ist bestimmt Candyman. Aber es ist nicht Candyman, lieber Arnold.
Nein, es ist nicht Candyman. Ich bin im Grunde meines Herzens, ich bin ein unglaublicher Jazz-Fan. Und für mich war das so, wo letzte Woche Chick Corea gestorben ist, ich dachte, ja, das war wirklich ein unglaublich wichtiger Musiker fürs Jazz. Dann habe ich mir eben ein Stück von Chick Corea ausgesucht und das heißt Spain.
Kommt in die Playliste. Die Playliste werdet ihr alle jetzt auch bald bei Spotify nochmal anhören können. Könnt ihr jetzt schon, aber werden sie, wie gesagt, nochmal bewerben. Ich bin raus für heute. Mir hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Folge 50 Episoden Fulda Kultur. Danke allen Hörern, dass ihr uns die Treue gehalten habt, dass ihr die ganze Zeit dabei wart und auch, dass die Höreranzahl immer im Laufe der Zeit gewachsen ist und ich auch so viele tolle Gäste hier hatte. Du warst einer von den tollen Gästen, die ich dabei hatte in Folge 50, Arnold. Die Abschlussworte gehören dir.
Oh, was soll ich sagen? Also wie gesagt, ich kämpfe dafür, dass die Leute mehr den Mut nehmen, wirklich nach dem zu suchen, was für sie stimmig ist, was sie machen wollen, was sie bewegen wollen in dieser Welt. Weil das, was das an, also wenn du es wirklich tust, dass das, was das an Glück bringt, das ist unbezahlbar und unglaublich riesig.